Wir sind dem Herrn in der Tat dankbar, dass wir so zahlreich versammelt sein können. Auch dafür, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, ein Dach über dem Kopf, Stühle, auf denen wir sitzen können, und das große Vorrecht, sein heiliges, ewig bleibendes Wort zu hören. Wir haben im Propheten Amos tatsächlich beides. Im dritten Kapitel die Ankündigung, Gott tut nichts, ohne sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, zu offenbaren. Und im achten Kapitel die Ankündigung, dass er einen Hunger senden wird, nicht einen Hunger nach Brot, nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte Gottes zu hören.
Amen.
Und wir sind einfach dankbar, dass es so gekommen ist, dass wir Gottes Wort hören können, alle Worte Gottes hören können. Und wir haben es auch schon im Einleitungswort mit Sicherheit gut verstanden. Nicht die Aufzählung aller Gebote und Richtlinien. Ich habe es im Moment nicht ganz sicher im Griff, aber ich glaube, im Judentum gibt es 615 verschiedene Gebote, Verbote, Regelungen, Weisungen und so weiter. Und man versucht danach zu tun und siehe da, der Herr fasst alles zusammen in einem einzigen Punkt, nämlich in der göttlichen Liebe, die am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist, durch Erlösung und Vergebung, dass ein neuer Mensch entstehen konnte. Nicht der Alte, der sich abmüht und plagt und versucht und tut und macht, sondern der neue Mensch, in dem das göttliche Leben von selbst ausgelebt wird, ohne jegliche Anstrengung. Ja, das hat Gott so gemacht. Wir heißen alle sehr herzlich willkommen, und ehe wir weitermachen, möchte ich einem Wunsch nachkommen und unsere beiden Schwestern bitten, dass sie kommen und eventuell dasselbe Lied noch einmal singen vom Bräutigam. Wir warten ja alle auf das Kommen des Bräutigams. Es sind Stunden der Zubereitung, in denen wir uns befinden. Kommt, ich warte ja nur und möchte die Zeit schnell nutzen, alle willkommen zu heißen, von nah und fern, in dem teuren Namen unseres Herrn, besonders alle, die zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch, er segne uns alle und sei mit uns allen.
Dankeschön.
Dazu könnten wir eigentlich alle anstimmen. Herrlich, herrlich wird es einmal sein.
Amen.
Können wir es gemeinsam singen? Herrlich, herrlich wird es einmal sein.
Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, siehe, ich komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, siehe, ich komm.
Wir haben's mitgehört, ja fast mitgesungen, dass wir unsere Augen, unsere Ohren nach oben richten sollen, recht zu hören, recht zu sehen, nach dem Wort der Schrift, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, Amen. Nach dem Wort der Schrift, ich rate dir, kaufe von mir Augensalbe, damit du sehend wirst. Gott wird uns dazu Gnade schenken. Einige kurze Bekanntgaben. Bruder Merle geht's wieder gut. Er hatte einen sehr schlimmen Unfall. Es hätte tödlich sein können, aber Gott hat viel Gnade geschenkt, hat seine Hand darüber gehalten und nicht nur das, sondern Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger und wie sie sind bereits gesegnet worden, nachdem sie die offene Bibel da auf dem Tisch neben dem Krankenbett sahen und haben ihn angesprochen. Schön ist, wenn wir angesprochen werden, wenn wir nicht andere ansprechen müssen, wenn wir angesprochen werden. Wir wünschen Merle und der ganzen Familie Gottes Segen und Bruder Merle eine sehr schnelle Genesung, damit er beim nächsten Mal wieder hier sein kann. Wir haben ja heute die letzte Großversammlung in diesem Jahr. Tage kommen, Tage gehen. Wir sind dann ja wieder Anfang Januar hier zusammen. In Verbindung damit möchte ich noch einmal sagen, was die Israel-Reise betrifft, dass alle, die mit möchten, es wahrnehmen. Wir haben bereits mehr als einen Bus. Wir werden zwei Busse haben. Aber wer mit möchte, möge doch bitte es noch einmal kundtun, da wir die Namensliste durchgeben müssen. Der Preis ist diesmal 60 Euro weniger als im letzten Jahr. Es sind in diesem Jahr 1.550 Euro. Von hier, vom Missionszentrum zum Flughafen durch ganz Israel und wieder zum Missionszentrum zurück, alles einbegriffen. Dann haben wir die wunderbaren Nachrichten aus Äthiopien, aus Bangladesch, aus verschiedenen Ländern, wo wir in den letzten Monaten waren und Gott wirklich Gnade geschenkt hat. Es wird übersetzt, es wird veröffentlicht und die göttliche Botschaft nimmt ihren Lauf durch alle Völker, Sprachen und Nationen. Und dafür sind wir Gott sehr, sehr dankbar. Im letzten Monat waren wir ja in Bulgarien, in der Ukraine, in der Slowakei, in Zürich und überall hat der Herr gesegnet. Bruder Momo und Bruder Müller waren in Slowenien und auch von dort haben wir sehr gute Nachrichten. Gott hat sein Wort bestätigt, auch Herzen aufgetan. Gute Nachrichten aus Rumänien. Bruder Graf war in Rumänien, hat einige Gemeinden besucht. Auch da war großer Segen. Wir sind einfach dankbar, auch für alle Brüder, die sich beteiligen. Dann haben wir unseren Bruder Leonard, unseren Bruder Barrier, der ja nicht hier ist, aber mir in Zürich sagte, wie segensreich auch die letzte Afrika-Reise war. Und wir wünschen unseren Brüdern, die ja wieder ausziehen, einfach Gottes Segen von ganzem Herzen. Bruder Didier hat auch Grüße mitgebracht. Überall ist der Ruf da, ob Haiti, wo immer es auf Erden sein mag, der Ruf wird immer lauter. Und dann haben wir auch Grüße abzugeben. Aus Rio de Janeiro hat ein Bruder vor einigen Stunden angerufen, sprach ein gutes Englisch und sagte, Bruder Frank, seitdem wir die Monatsvideos bekommen, sind wir so gesegnet worden. Und er sagte, jeden Freitag wird die Sendung ausgestrahlt von 8, also von 20 Uhr bis 22 Uhr, so damit auch die Welt davon erfährt, dass Gott eine Botschaft, ein Volk, dass er einen Heilsplan hat. Ich freue mich besonders mit Bruder Helmut Müskis mit, dass in dem größten Land Zentral- und Südamerikas die Botschaft jetzt doch den Lauf nimmt. Und wenn wir Botschaft sagen, dann meinen wir tatsächlich das und nur das, was in diesem Buch geschrieben steht. Nur das ist göttliche Botschaft. Dann hat unser Bruder aus Cape Town, aus Kapstadt, angerufen, Bruder Daniel, lässt herzlich grüßen. Brüder aus Mosambik haben angerufen, aus verschiedenen Erdteilen, aus Indien, von überall haben Brüder angerufen. Sie lassen grüßen und auch wir grüßen alle weltweit, die diese Andacht mithören und den geistlichen Aufbau miterleben. Eigentlich hätte ich fast die Neigung gehabt, heute Abend eine Predigt Bruder Brennims zu übersetzen mit dem Titel Das Zeichen. Das Zeichen. The Token, das englische Wort, trifft eigentlich nicht so ganz. Es ist ein Wort, das zum Beispiel damit verglichen werden kann, wenn ich in einem Autobus fahren möchte, dann brauche ich eine Fahrkarte. Und nur wenn ich die Fahrkarte habe, habe ich das Recht, mitzufahren. Alles Geld im Portemonnaie nützt nichts. Ich brauche die Fahrkarte, den Beweis, dass ich die Fahrt bezahlt habe. Und daher der Sammelbegriff Zeichen. Ich habe die Predigt gestern spät und heute früh gehört. Einfach über die Maßen, wichtig, über alle Maßen, gewaltig und auch auf die Gefahr hin, dass wir nachdrucken müssen. Nehmt euch bitte alle die Predigt mit, falls ihr sie nicht zu Hause habt. Dann haben wir, wenn ich kurz darauf Bezug nehmen darf, auf der letzten Reise Wunderbares erlebt. Nur einen Fall aus der letzten Versammlung in Sofia. Es war einfach wunderbar. Am Ende der Predigt sagte der Pastor, wir werden Bruder Frank 15 Minuten geben, dass er Fragen beantwortet. Und schon sprach eine Frau laut und deutlich, 28 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet. Vor 28 Jahren habe ich von dem Gottesmann Brennim gehört und seitdem nicht mehr. Und heute ist mein Wunsch, mein Verlangen erfüllt. Und schon gesellte sich eine Schwester zu ihr, die ein Jahr in Schweden zugebracht hat, gut Englisch spricht. Und als die Frau weiter sagte, die Predigten des Gottesmannes William Brennim dienen zur Zubereitung der Braut und wir brauchen sie in unserer Sprache. Amen. Und die Dame kam und sagte, ich werde übersetzen. Amen. Einfach wunderbar, wenn man solche spontanen Reaktionen miterleben darf. Dann haben wir ja mit Bruder Schmidt und Bruder Menard eine gemeinsame Reise durch die Ukraine gemacht, speziell im Raum Kiew und dann im Raum Odessa in 8 Tagen 15 Versammlungen. Es ging von Gemeinde zu Gemeinde, von Bibelschule zu Bibelschule und dann noch zur judenchristlichen Gemeinde einfach wunderbar, wie Gott die Türen und die Herzen auftut. Und wir sind, ich bin beiden Brüdern sehr dankbar. Bruder Mehner, der mich ja weltweit begleitet, und Bruder Schmidt, der eine so wunderbare Übersetzungsarbeit leistet. Wir danken dem Herrn für solche Brüder, die er in wunderbarer Weise gebrauchen kann. Überlegt einmal, kein Mensch hat es geplant, und schaut euch oben die Übersetzungskabinen an. Ich weiß nicht, ob 9 Sprachen ausreichen oder ob es 10 oder 12 sind, in die übersetzt wird, damit die Verbreitung des Wortes Gottes stattfinden kann.
Amen.
Wir haben nur eine unangenehme Sache erlebt bei einem Charismatikprediger. Dem gefiel die Bemerkung nicht, dass ich gesagt habe, dass alle, die in der Gegenwart Gottes anbeteten, dass sie auf ihr Angesicht fielen. Und er war der Überzeugung, weil ein Prediger aus Amerika namens Quark gesagt habe, dass sie so in die Ruhe eingehen, wenn sie auf den Rücken gelegt werden. Und seitdem die Frau in Kalifornien $82.000 gefordert hat, weil sie beim Hinfallen sich einiges gebrochen hatte, seitdem hat man in den charismatischen Versammlungen dafür gesorgt, dass Catcher da sind. Wenn 100 Leute vorne stehen, die fallen wollen, dann sind fast so viele hinter ihnen, um sie dann aufzufangen und sanft hinzulegen, damit nicht noch einmal solch eine Summe anfällt und gezahlt werden muss. Aber das große Problem liegt doch im Betrug. Sogar wenn geschrieben steht, dass eine Ruhe vorhanden ist dem Volke Gottes, und zwar eine Sabbatruhe, nicht eine Ruhe am Sabbat, sondern eine Sabbatruhe. Und so wie Gott von seinen Werken am 7. Tage ruhte, nachdem er das Schöpfungswerk vollendet hat, so gehen wir nach vollendetem Erlösungswerk in die Ruhe Gottes ein, weil wir mit unseren eigenen Werken zum Abschluss gekommen sind.
Amen.
In dem Erlösungswerk ruhen und so Frieden mit Gott gefunden haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihr werdet sicherlich verstehen, was mich bewegt, wenn man weltweit die Dinge miterlebt, die als Segen, als biblisch dargestellt werden und nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Und das geht bis in die Reihen der Botschaftsgläubige hinein. Und deshalb muss von dieser Stätte aus Gottes heiliges Wort mit aller Wahrhaftigkeit ohne jeden Kompromiss verkündigt werden. Wir wünschen, dass sich alle wohlfühlen, dass alle Gott erleben und dass wir alle gesegnet werden aus dem Reichtum seiner Gnade. Nur ganz kurz auf die Menschwerdung unseres Herrn. Das Wort ist ja Fleisch geworden. Und in diesen Tagen ist ja das Wort Advent groß geschrieben. Man zündet 4 Kerzen der Reihe nach am Adventskranz an, bis dann dieser Tag kommt, der dann gefeiert wird. Aber ich möchte heute mal 2, 3 besondere Bibelstellen lesen. Die erste aus Lukas, dem 2. Kapitel. Lukas Kapitel 2. Und zwar haben wir hier die Ankündigung oder die Verkündigung: Euch ist heute der Retter geboren, Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Die Betonung nicht auf der Herr, ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und dazu möchte ich aus Micha, dem 5. Kapitel lesen, Micha Kapitel 5, ein Wort über das viele Stolpern, und wir richten uns daran auf. Micha, 5. Kapitel von Vers 1. Du aber, Bethlehem Ephrat, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustädten Judas gehörtest, aber aus dir wird mir der hervorgehen, der in Israel Herrscher sein soll. Und jetzt kommt's. Und dessen Herkunft oder Vergangenheit den Tagen der Urzeit angehört. Den Tagen der Urzeit angehört. Welches waren die Tage der Urzeit? Wann war der Uranfang? Ewigkeit hat keinen Tag. Ewigkeit hat keine Nacht. Ewigkeit hat keinen Anfang. Ewigkeit hat kein Ende. Was sind die Tage der Urzeit, die in der Vergangenheit liegen? Zu denen der zählt, der nun Mensch geworden ist, Retter geworden ist, zu uns gekommen ist. Weiter lesen wir in der Ankündigung. Darum, Vers 2, darum wird er sie, die Israeliten, preisgeben bis zu der Zeit, wo sie, die gebären soll, geboren hat und der Rest seiner Volksgenossen zu den Kindern Israel zurückkehrt. Dann wird er auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn, im hoheitsvollen Namen des Herrn seines Gottes, so dass sie sicher wohnen, denn nunmehr wird er groß dastehen bis an die Enden der Erde. Hier haben wir von Bethlehem bis zur Königsherrschaft, die sich über die ganze Erde erstrecken wird, eine Kurzbeschreibung bekommen. Nur ganz wenig aus 1. Mose 1. Da lesen wir nämlich von den Tagen des Anfangs, aus der Urzeit, als Gott der Geist ist, schon sich in sichtbare Gestalt offenbart. Und hier ist doch das große Geheimnis. Der unsichtbare Gott hat sich schon im gesamten Alten Testament in seiner ganzen Fülle in der Geistleiblichkeit als Herr geoffenbart und im Neuen Testament als Vater im Sohne, um uns die Gotteskindschaft aus Gnaden zu schenken. Wir lesen im 1. Mose 1 einige Male, ich lese nur aus Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann im letzten Teil von Vers 4 oder Vers 4 ganz, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag. Und der Finsternis gab er den Namen Nacht. Und es wurde Abend und Morgen erster Tag. Und dann lesen wir gleich weiter in Kapitel 1, in Vers 8. Und Gott nannte das feste Gewölbe Himmel, und es wurde Abend und wurde Morgen zweiter Tag. Dann geht's weiter im gleichen Kapitel, in Vers 12 und dann in Vers 13 besonders. Und es wurde Abend und wurde Morgen, dritter Tag. Dann weiter in Vers 19, vielleicht 18 mitgelesen. Und am Tage und in der Nacht die Herrschaft führen und das Licht schon und das Licht von der Finsternis geschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde aus Abend und Morgen vierter Tag. Dann haben wir den fünften Tag in Vers 23. Dann haben wir sicher irgendwo den sechsten Tag. Und das müsste hier in Vers 31 sein, in 1. Mose 1. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde aus Abend und wurde Morgen der sechste Tag. Und dann, Kapitel 2, so waren der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet, da brachte Gott am siebenten Tage sein Werk, das er geschaffen hatte, zur Vollendung und ruhte am siebenten Tage von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Noch Vers 3. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat Gott von seinem ganzen Schöpfungswerk und von seiner Arbeit geruht. Also die Tage der Vorzeit kennen wir am Uranfang. Er war der Herr. Ich lese es euch aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel. Hier haben wir es in Vers 1 und in Vers 14. Evangelium Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Lest doch bitte gleich mit mir den nächsten und auch den dritten und vierten Vers. Dieses war im Anfang, nicht in Ewigkeit, im Anfang. Bei Gott nämlich aus der Urfülle in sichtbare Gestalt getreten. Und jetzt kommt's. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Und außer ihm ist nichts geworden von allem, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann erst lesen wir in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Und dann lesen wir noch Vers 16. Hier steht, aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade um Gnade. Um gleich zur nächsten Stelle zu gehen, Kolosser, erstes Kapitel, führt uns den Herrn direkt von Anfang an vor Augen. Kolosser, erstes Kapitel, und hier lesen wir die Verse von Vers 14. Kolosser 1 von Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der vollkommenen Schöpfung. denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Ja, und wir lesen noch ein Wort aus dem Hebräerbrief, dem ersten Kapitel. Hebräer, erstes Kapitel, und hier Vers 10 und 11. Hebräer 1, Vers 10 und 11. Und ferner, du hast im Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Von der Vorzeit her war er der Herr, das Wort, der Gebietende, der alles ins Dasein sprach. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und deshalb ist in der Ankündigung gesagt worden, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Herr. Lesen wir das Wort, das wir soeben in Hebräer 1 schon miteinander gelesen haben, auch aus Psalm 102, Psalm 102. Vor Zeiten hast du die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle zerfallen wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie verwandeln und so werden sie verwandelt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Es ist einfach wunderbar, wenn wir glauben können, wie die Schrift sagt, wenn wir Altes und Neues Testament zusammennehmen können. Auch das ist Gnade. Wir haben ja besonders in Odessa mit Juden gesprochen, die ja Christen werden wollen oder wie sie meinen, schon geworden sind. Und dann wird auch eine Publikation den Leuten in die Hand gegeben, wo Juden oder ein Jude namens Fruchtenbaum die Dreieinigkeit aus dem Alten Testament nachweisen möchte. Das muss man sich vor Augen stellen. Nein und nochmals nein. Nicht Deutungen von Menschen, sondern das, was in diesem Buch schwarz auf weiß geschrieben steht, das glauben wir. Und ich lese dazu aus dem 5. Mose 2 Verse und aus dem 6. Und eben aus dem 6. Kapitel, 5. Mose, Kapitel 5, hier lesen wir gemeinsam vielleicht von Vers 6 bis 8. 5. Mose, Kapitel 5, von Vers 6 bis 8. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Diensthause herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann die Aufforderung, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, irgendein Abbild von dem, was oben im Himmel oder unten auf der Erde, im Wasser unterhalb der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Verschuldung der Väter heimsucht an den Kindern, ja an den Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Nachkommen derer, die mich lieben und meine Gebote halten. So haben wir schon im Einleitungswort gehört, in der Liebe werden alle Gebote zusammengefasst. 5. Mose, 6. Kapitel, und das haben wir schon an dieser Stelle betont, hier ist das von Gott, dem Herrn, selbst gegebene, diktierte Glaubensbekenntnis. 5. Mose, 6. Kapitel, von Vers 4. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein, so liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. So mögen denn diese Worte, die ich dir heute gebiete, dir am Herzen liegen, in Klammern ins Herz geschrieben sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause bist und wenn du auf der Wanderung begriffen bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Merkt ihr, worum es geht? Das hatte Gott, der Herr, so geboten. Ob man steht oder geht, ob man sitzt auf der Wanderung oder im Hause, immer und immer sollte den Kindern und Kindeskindern weitergegeben werden, was Gott, der Herr, selber gesagt und geboten hatte. Dasselbe wiederholt unser Herr ja im Markus-Evangelium, dem 12. Kapitel. Markus, Kapitel 12, hier wird Bezug genommen auf das erste Gebot von Vers 29. Markus 12, von Vers 29. Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit aller deiner Kraft. Und jetzt kommt's. An zweiter Stelle steht dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot steht höher als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, Meister, mit Recht hast du der Wahrheit gemäß gesagt, dass Gott nur einer ist. Es gab also auch damals schon Leute, die aufgepasst haben und die Gottes Wort ernst genommen haben. Wir haben auch unseren Brüdern aus dem Judentum tatsächlich aus Römer, dem 11. Kapitel, deutlich vor Augen geführt, und das möge auch all unseren Brüdern weltweit, die am Worte dienen, als Lektion, als Übersicht mit auf den Weg gegeben werden, denn hier haben wir eine Gesamtübersicht bekommen, was Juden und Heiden und was die Gemeinde betrifft. Römer 11. Kapitel, Vers 7. Wie steht es also, was Israel erstrebt, das hat es nicht erreicht, der auserwählte Teil hat es erreicht. Die übrigen sind verstockt worden. Wir alle wissen, dass der Unglaube das Herz verstockt. Wer glaubt, dem wird das Herz aufgetan. Wer nicht glaubt, dem wird das Herz verhärtet. Es wird verstockt. Der Unglaube ist eine ganz böse Sache und geht tatsächlich auf den Garten Eden zurück. Erst in dem Moment, als es dem Feind gelungen war, der Eva das Wort umzudeuten und ihr den Glauben an das, was Gott Adam gesagt hatte, zu nehmen und das zu glauben, was der Feind gesagt hatte, hat sich der Ungehorsam dazugesellt und der Fall war perfekt. Der Unglaube zog den Ungehorsam und der Ungehorsam zog den Fall nach sich. Genauso war es mit Israel. Die nicht glauben konnten, haben ihre Herzen dadurch verhärtet und sind dem Unglauben gefallen, sind als natürliche Zweige ausgebrochen worden, damit die wilden Ölbaumzweige eingefügt werden konnten. Lesen wir noch schnell die wichtigen Verse aus Römer, dem 11. Kapitel, Vers 12. Wenn aber schon ihre Verfehlung ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird ihre Vollzahl sein? Es gibt zweimal das Wort Vollzahl. Einmal aus den Juden und einmal aus den Nationen. Gott hat mit Israel begonnen und Gott wird mit Israel enden. Damals hat ihre Verfehlung uns zum Segen gereichen müssen, damit wir hineinkommen können. Und ihr werdet gleich sehen, dass alle, die jetzt nicht glauben, nämlich die aus dem Heidentum kommen, also aus den Völkern kommen, damit sind wir gemeint, sie werden jetzt ausgebrochen, damit Juden eingepflanzt werden können. Lesen wir es weiter aus Römer, dem 11. Kapitel. Wir haben Vers 15 wohl schon gelesen und ist noch einmal. Denn wenn schon ihre Verfehlung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Und dann führt der Apostel weiter den Gedanken des Ölbaums und der Zweige aus und spricht in Vers 18, so rühme dich deswegen nicht gegen die Zweige, tust du es dennoch, so wisse, nicht du trägst die, sondern die Wurzel trägt dich. Die Wurzel trägt dich. Jetzt kommt es noch gewaltiger. Im gleichen Kapitel, Römer 11, Vers 19, du wirst nun einwenden, es sind doch Zweige ausgebrochen worden, weil ich eingepfropft werden sollte. Ganz richtig, infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden und du stehst infolge deines Glaubens, in Klammern, an ihrer Stelle. Sei nicht hochmütig, sondern sei auf deiner Hut. Jetzt kommt das Wort an die Gemeinde in dieser Zeit gerichtet. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er auch dich nicht verschonen. Darum beachte wohl die Güte, aber auch die Strenge Gottes. Seine Strenge gegen die Gefallenen, dagegen die Güte Gottes gegen dich, vorausgesetzt, dass du bei der Güte verbleibst. Denn sonst wirst du wieder ausgeschnitten werden, während umgekehrt jene, wenn sie nicht im Unglauben verharren, wieder eingepfropft werden. Hier sprechen wir tatsächlich immer noch von dem gleichen Ölbaum, von derselben neutestamentlichen Gemeinde. Und erst nach ihrer Vollendung wird ganz Israel gerettet werden. Aber alle, die aus Israel zur neutestamentlichen Gemeinde gehören, denen haben wir es deutlich in Odessa gesagt, können nicht eine neue Glaubensrichtung gründen, wenn sie, und das habe ich auch gesagt, zur neutestamentlichen Gemeinde gehören, dann gehören sie zur Gemeinde. Amen. Und dann können sie auch bleiben, wo sie sind, ob in Kiew oder Odessa. Wenn aber nicht, dann mögen sie nach Israel gehen, um dann zu den 144.000 oder auch zu ganz Israel zu gehören.
Amen.
Einfach schön, dass Gott uns eine Gesamtübersicht aus Gnaden schenkt, auch das, was Israel in dieser Zeit betrifft. Denn seid einmal ganz ehrlich, Israel ist doch täglich in den Nachrichten. Und all der Terror, der gemacht wird, es geht doch immer um Israel, ungeachtet, wo es geschieht. Auch als am 11. September vergangenen Jahres die beiden Türme fielen und in New York die große Katastrophe war und über 3000 Menschen ihr Leben gelassen haben. Es geht doch immer um Israel oder jetzt in Mombasa oder wo immer es sein mag. Es soll Israel treffen. Und dann geht es auch um den Tempelberg und so weiter. Warum? Warum? Weil Gott das Volk, das Land und die Stadt erwählt hat. Der Satan wird immer gegen Gott sein. Er ist der Widersacher. Und daher sind auch die Gläubigen in Not um des Willen, was geschehen wird. Und wenn wir auch das noch einblenden dürfen mit dem Irak und mit dem Euphrat, ich gebe euch 5, 6 Bibelstellen, die werden wir nicht alle lesen, wohl aber darauf hinweisen, die erste aus dem Propheten Jesaja, nur damit ihr wisst, dass alles schon im Voraus geschrieben worden ist und sich in Kürze erfüllen wird. Und damit haben wir tatsächlich den Gedanken zu verbinden, wie nahe die Wiederkunft Jesu Christi tatsächlich gerückt sein muss. Jesaja 27, Vers 12. Aber geschehen wird es an jenem Tage, da wird der Herr ein Getreidedreschen veranstalten von der Ähre des Euphratstromes bis zum Bach Ägyptens und ihr werdet einzeln zusammengelesen werden, ihr Kinder Israels. Israel wird gesammelt, aber der Tag kommt, wo die Mächte sich versammeln und am Euphrat sind ja die 4 Gerichtsengel gebunden und dann geht's los. Lasst uns aus 1. Mose 2 lesen, damit ihr wisst, dass der Euphrat ein Fluss ist, der schon zum Garten Eden gehört, zum Paradies gehört und das Baschra, der eigentlich Paradies in unserer Sprache heißt. 1. Mose 2. Kapitel, die Beschreibung finden wir von Vers 15 und dann haben wir zum Schluss die Beschreibung dessen, was den Fluss betrifft, schon in Vers 14. In Vers 14, 1. Mose 2, hier werden die 4 Flüsse aufgelistet und auch der Euphrat. Vers 14, der 3. Strom ist der Tigris. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der 4. Strom ist der Euphrat. Hier haben wir die Beschreibung des Paradieses und wir haben hier die Erwähnung des Euphrats. Dann haben wir im Josua im 1. Kapitel direkt die Verheißung, die Gott der Herr wiederholte wie er sie schon Abraham gegeben hatte, und zwar in Josua Kapitel 1, Vers 3 und 4. Allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, will ich dir geben, wie ich es Mose zugesagt habe, von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom, dem Euphratstrom, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Also vom Euphratstrom bis zum Mittelmeer. Dann haben wir die Verheißung im 1. Mose. Lesen wir sie noch aus 1. Mose, dem 15. Kapitel. 1. Mose, Kapitel 15. Und hier ist es, 1. Mose 15, die letzten Verse. Vers 18. An jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und erklärte, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, vom Bach Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom. So steht's geschrieben. Und dann haben wir letztes Mal schon aus Offenbarung 9 gelesen, von Vers 13 bis 15, dass die vier Gerichtsengel dort gebunden sind, wenn der dritte Teil der Menschheit zu Tode kommen wird. Wir haben, so glaube ich, auch aus Offenbarung 16 gelesen, wo der Euphratstrom austrocknen wird, damit den Königen vom Osten der Weg freigemacht wird. Offenbarung 16 von Vers 12 steht es geschrieben, Offenbarung 16 von Vers 12. Hierauf goss der Sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus. Da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg bereit stünde. Und dann haben wir die Beschreibung, wie alle Könige der Erde, soll ich noch lesen, aus Vers 14, zum Beispiel, ja, da müsste man Vers 13 auch noch mitlesen, und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche hervorkommen. Sie sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten. Diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen zu sammeln. Das wird dann ja, es leitet ja dann schon in Harmageddon hinein, das uns ja auch im Alten Testament, besonders im Propheten Hesekiel, beschrieben wird. Aber da nun hier vom Ausgießen der sechsten Zornschale die Rede ist, lasst mich doch bitte noch ganz kurz darauf eingehen, damit das auch hier an dieser Stätte und für alle Brüder weltweit übersichtlich dargelegt wird, wie Gott es uns in seinem Wort aus Gnaden geschenkt hat. Erstens gibt es die sieben Engel an die sieben Gemeinden, die in der Rechten des Auferstandenen waren, der als Menschensohn mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Offenbarung, 1. Kapitel, Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, sowie die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wir alle wissen, dass Gott nur eine Gemeinde hat Aber diese sieben lokalen Gemeinden haben prophetischen, heilsgeschichtlichen Charakter und Bedeutung und sind niedergeschrieben worden. Jedes Mal ergeht die Botschaft an den Engel und durch den Engel an die Gemeinde. Kapitel 2, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Kapitel 2, Vers 8, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Vers 18, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Kapitel 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Vers 7, und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe. Vers 14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist. Die letzte Gemeinde, der Abschluss, Amen, so sei es. So spricht der, welcher das Amen ist, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier haben wir ihn, er, der am Anfang war, dessen Tage in die Vorzeit zurückgehen. In ihm hat alles den Anfang genommen und alles hat in ihm seinen Bestand. Er ist auch der Anfang der neuen göttlichen Schöpfung als Sohn Gottes gezeugt und geboren, damit wir eine neue Schöpfung werden können, aus dem Wort und dem Geist geboren. So, jetzt haben wir die sieben Sendschreiben mit der Adressierung an die sieben Gemeindeengel hinter uns gelassen, haben dann die Beschreibung auf dem einen, der auf dem Throne sitzt, in Kapitel 4, Vers 2. Und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der dort Thronende sah, und dann kommt die gesamte Beschreibung, und so wie in Jesaja, dem 6. Kapitel, Vers 2 und 3, so erklingt auch hier, dass heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, Vers 8, Kapitel 4, Vers 8, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Dann haben wir Kapitel 5, wo uns berichtet wird, dass der auf dem Throne Sitzende das Buch in der Hand hält und das Lamm, der Löwe aus dem Stamme Juda, würdig erfunden wurde, das Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen und den Inhalt zu offenbaren. Dann haben wir den himmlischen Gesang, würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen. Und wir singen aus tiefster Seele den Chorus, du bist würdig. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt von Offenbarung, Kapitel 6. Hier wird uns in Vers 1 gesagt, nun sah ich, wie das Lamm, eines, das erste von den sieben Siegeln öffnete. Dann lesen wir in Vers 3, hierauf das zweite Siegel öffnete. In Vers 5, das dritte Siegel öffnete. In Vers 7, das vierte Siegel öffnete. In Vers 9, das fünfte Siegel öffnete. In Vers 12, das sechste Siegel öffnete. Und jetzt kommt das Zwischengesicht, nämlich die Offenbarung, was Gott mit den zwölf Stämmen Israels vorhat, nämlich zuerst aus jedem Stamm 12.000 zu versiegeln, mit dem Gebot, dass kein Schaden der Erde, den Bäumen oder irgendwo zugefügt wird, bis die Knechte Gottes an ihre Stirn versiegelt worden sind. Offenbarung 7, Vers 3. Dann haben wir wiederum ein Gesicht der unzählbaren Schar, die wohl im Blute des Lammes gewaschen war, aber nicht bereit war für die Entrückung und durch die große Trübsal hindurchgehen muss.
Amen.
Und dann haben wir im 8. Kapitel das, was im 7. Siegel geoffenbart wird. Die 6 haben wir ja schon hinter uns, so haben wir es ja gelesen. Und jetzt haben wir im Kapitel 8, Vers 1, als das Lamm dann das 7. Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang, und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, denen wurden 7 Posaunen gegeben. Jetzt haben wir die 7 Posaunenengel. Zuerst hatten wir die 7 Gemeindeengel in Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Dann haben wir die 7 Siegel. 6 hatten wir schon. Jetzt ist das 7. Siegel geöffnet und darin sehen wir dann die 7 Posaunenengel, die Gerichte auf die Erde ausgießen werden. Lesen wir es gleich weiter. In Offenbarung, dem 8. Kapitel, Vers 6, hierauf machten sich die 7 Engel, welche 7 Posaunen hatten, fertig, um in die Posaune zu stoßen. Also 7 Gemeindeengel, 7 Siegel, 7 Posaunenengel. Dann lesen wir in Vers 7 in Offenbarung 8, und der erste Engel stieß in die Posaune. In Vers 8, und der zweite Engel stieß in die Posaune. In Vers 10, und der dritte Engel stieß in die Posaune. Vers 12, und der vierte Engel stieß in die Posaune. Kapitel 9, Vers 1, und der fünfte Engel stieß in die Posaune. Kapitel 9, Vers 13, nun stieß der sechste Engel in die Posaune. Dann wird ja bekannt gegeben, was auch weiter steht, da hörte ich aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem 6. Engel, der die Posaune hatte, binde die 4 Engel los. Binde die 4 Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Und dann wurden sie losgebunden und dann kam die große Katastrophe. Dann lesen wir in Offenbarung 10 von dem Engel des Bundes, von unserem Herrn, der dann mit dem Regenbogen über seinem Haupt als der ursprüngliche Eigentümer herabkommt, Fuß auf Meer und Land setzt, und dann ergehen die 7 Donner oder die Stimmen der 7 Donner, und danach kommt dann die Ankündigung in Vers 7, und in den Tagen, in denen die Stimme des 7. Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird. 6 haben schon in die Posaune gestoßen. Und jetzt kommt die Ankündigung, wenn der 7. in die Posaune stoßen wird, lesen wir es noch einmal, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des 7. Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und dann haben wir wieder ein Zwischengesicht. Dann sehen wir den Dienst der beiden Zeugen in Kapitel 11. Dann sehen wir den Tempel, der ausgemessen wird. Dann sehen wir, dass der Vorhof um den Tempel herum noch 42 Monate den Heiden überantwortet werden wird. Und dann lesen wir von dem 7. Engel, der dann in die Posaune stoßen wird, in Kapitel 11, Vers 15. Nun stieß der 7. Engel in die Posaune. Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen, die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Ja, deutlicher kann es nicht mehr gesagt werden. Und dann bleiben nur noch die 7 Zornschalen und die werden uns in Offenbarung 16 beschrieben, in Offenbarung 16 von Vers 1 und damit kommt dann in der großen Drangsalszeit der Zorn Gottes zum Abschluss. Denn der Tag des Herrn ist ja der Tag des Zornes, der Vergeltung, der Abrechnung mit allen, die Gott nicht geglaubt haben. Und so lesen wir in Offenbarung 16 von Vers 1 über das Ausgießen der Zornschalen mit ihrer so gewaltigen Auswirkung. Worum es uns heute Abend hier geht, ist einfach die Tatsache, dass wir die Pflicht haben, vor Gott alles biblisch einzuordnen. Es gibt keinen Engel im Himmel und keinen Boten auf Erden, der das Recht hätte, Gottes Wort außer Kraft zu setzen, und ich gehe einen Schritt weiter, der das Recht hätte, aus der Einzahl eine Mehrzahl zu machen. Und ich sage euch auch, warum ich das so sehr betonen muss. Das Missverständnis, das eigentlich Bruder Brenhim in den Mund gelegt wird, ist im Grunde genommen im Munde all derer, die die Bibel beiseite gelegt haben und sich nicht die Mühe machen, die Heilige Schrift zu lesen und zu Rate zu ziehen und ihre Antwort daraus zu bekommen, sondern die Dinge aus dem Zusammenhang nehmen und sie zu ihrer eigenen Botschaft und Lehre machen und dann behaupten, es sei die Endzeitbotschaft. Endzeitbotschaft ist nichts anderes als das, was Gott in seinem Worte für die Endzeit verheißen hat, einbegriffen die gesamte Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang war, damit es am Ende sein würde. Und Bruder Brenhim hatte das Recht zu sagen, dass in der Zeit, wo der 7. Gemeindeengel seine Botschaft gibt, dass alle Geheimnisse Gottes zum Abschluss kommen. Einmal hat er 7 Geheimnisse aufgelistet, nacheinander erwähnt und hat immer von Geheimnissen gesprochen, auch wenn er sich auf Offenbarung 10, Vers 7 bezog, hat es nie in der Einzahl gegeben, wie es geschrieben steht, nur wenn er es vorlas. Weil er der 7. Gemeindeengel war, musste er von den Geheimnissen sprechen, dass sie geoffenbart würden. Und wir schauen doch heute zurück und sind Gott dankbar. Keiner von uns hätte gewusst, was im Garten Eden wirklich geschah. Aber Gott hat es geoffenbart. Es sind alle Geheimnisse des Reiches Gottes, des Wortes Gottes, des Heilsplanes Gottes geoffenbart worden. Aber das ist die Mehrzahl. In Offenbarung 10, Vers 7 geht es nicht um Geheimnisse des Wortes oder des Reiches Gottes. Darum geht es in Matthäus 13 und in den Parallelstellen in den anderen Evangelien. Da geht es um die Geheimnisse des Reiches Gottes, die der Herr seinen Jüngern geoffenbart hat. Aber da es sich hier schon auf den ganz letzten Abschnitt bezieht, wenn die 7. Posaune ertönen wird, geht es einfach, dass den Juden das Geheimnis Gottes geoffenbart wird. Paulus kannte es, wir kennen es. 1. Timotheus 3, Vers 16. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Kolosser 2, Christus, das Geheimnis Gottes. Und der neutestamentlichen Gemeinde ist dieses Geheimnis Gottes in Christus geoffenbart worden. Aber über den Juden blieb die Decke Moses hängen, weil es nur durch Glauben, der zur Offenbarung führt, dem Einzelnen kundgetan werden kann. Und da sie nicht glaubten, konnte es ihnen auch nicht geoffenbart werden. Und sie rätseln bis heute, wer denn der Messias gewesen sein soll, weil die Decke Mose über ihnen ist. Wenn also hier in Verbindung mit dem Ertönen der siebenten Posaune geschrieben steht, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, dann müssen wir beim Thema, dann müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Dann geht es um das Geheimnis Gottes. Lasst es mich doch aus Kolosser, dem zweiten Kapitel vorlesen, damit alle wissen, dass es auch so geschrieben steht. Schon in Kolosser 1 hat ja Paulus von dem Geheimnis Gottes in Christus und von Christus in der Gemeinde gesprochen. Und dann haben wir in Kapitel 2, Kolosser Kapitel 2, Vers 2 und 3, ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in dem ganzen Reichtum des vollen Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Christus ist das Geheimnis Gottes offenbart. Und dadurch, dass die Juden damals den Herrn schon als König erwartet haben, haben sogar gefragt, auch die Jünger haben gefragt, willst du um diese Zeit das Reich Gottes wieder aufrichten? Und der Herr hat ihm gesagt, Zeit und Stunde gebührt euch nicht zu wissen. Fassen wir zusammen. Gott hat einen geordneten Heilsratschluss. Und den hat er uns aus Gnaden geoffenbart. Und er hat tatsächlich Bruder Brenhim gebraucht, um uns das prophetische Wort zu beleuchten, damit es uns geoffenbart werden kann und wir tatsächlich in den ganzen Reichtum hineingeführt würden, denn von selber hätten wir es nicht gewusst. Und dafür sind wir Gott dankbar, denn so steht es ja auch geschrieben, zum Beispiel in Epheser, dem dritten Kapitel, haben wir schon einige Male gelesen, schadet nicht, es noch einmal zu lesen, Epheser Kapitel 3 von Vers 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Wo Einzahl ist, da gehört die Einzahl hin. Und wo Mehrzahl ist, da gehört die Mehrzahl hin. Wenn unser Herr in Matthäus 13 sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, dann wehe dem, der daraus die Einzahl machen würde und dann vom Geheimnis sprechen sollte. Nein, immer wieder, und ihr werdet es lesen können, auch in Matthäus 13 zum Beispiel, schon in Vers 9. Wer Ohren hat, der höre. Genau wie in der Offenbarung, in jedem Sendschreiben, haben wir wiederholt die Worte unseres Herrn, wenn er über die Geheimnisse des Himmelreiches spricht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Meinetwegen auch gleich Matthäus 13, Vers 16. Aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Es geht einfach darum, zu sehen, zu hören und zu verstehen. Recht zu verstehen, nicht zu deuten. Ich weiß nicht, aber es ist heiliger Zorn Gottes, der manchmal über mich kommt, wenn Worte Gottes umgedeutet werden, Weil ich genau weiß, dass Satan in jeder Umdeutung ist. Gott ist nur in seinem Wort. Und wir müssen die Bedeutung des Wortes anerkennen und den Sinn geoffenbart bekommen und nicht eigene Deutungen von uns geben. Deshalb haben wir auch Matthäus 13, Vers 23 sehr betont, wo geschrieben steht, Matthäus 13, 23, wo aber der Samen, darum geht es ja hier, auf guten Boden gesät worden ist, das bedeutet einen solchen, der das Wort hört und auch versteht und dann Frucht bringt. Wenn es jemand nicht versteht, dann kommt der Feind, nimmt den Samen und gibt dann seine Auslegung als seinen eigenen Samen. Und das ist die große Not unter dem gesamten Volke. Alles, was von Gott kommt, ist auf Offenbarung gegründet. Und da kann jemand sagen, was er will. Auch über die 7 Donner. Es gibt gar keine 7-Donner-Lehre. Es gibt nur ein leeres Gerede, um nicht das Wort Geschwätz zu gebrauchen. Es gibt keine Verheißung dafür in der Bibel. Und wofür es keine Verheißung gibt, kann es keine Erfüllung geben. Ich bitte euch, Gott ist an sein Wort gebunden. Und alle Verheißungen Gottes sind in Christus, ja und Amen, durch uns, Gott zur Verherrlichung. So steht es doch geschrieben. Wenn in unseren Bibeln schwarz auf weiß geschrieben steht, dass erst dann, wenn der Herr als der wirkliche Eigentümer, durch dessen Wort alles ins Dasein gerufen wurde, seinen Fuß auf Meer und Land setzt und dass dann die 7 Donner ihre Stimmen erschallen lassen, wollen wir doch damit zufrieden sein. Warum wollen wir die Sache von dort nehmen und sie irgendwo anders hin tun? Lass doch jedes Wort, wie es ist und wo es ist. Glaube doch, wie die Schrift sagt. Brüder und Schwestern, vielleicht denkt jetzt jemand bei sich, Bruder Frank, ist das wirklich so wichtig? Kommt es wirklich darauf an? Es kommt auf ein einziges Wort an. So hat es Bruder Brennen immer wieder betont. Er hat sogar einmal wohl gesagt, ihr könnt einen ganzen Eimer mit Wasser haben und ein Tropfen Gift vergiftet das ganze Wasser, das in dem Gefäß ist. Gott gestattet keine eigene Auslegung. Und ich sage noch einmal, Bruder Brenhem, durch den die Geheimnisse des Reiches Gottes, des Wortes Gottes geoffenbart worden sind, er musste sogar in der Mehrzahl sprechen, weil es ja darum ging, dass uns der gesamte Heilsplan Gottes mit allem, was dazu gehört, geoffenbart würde. Aber wenn es dann um die Juden geht, um die letzte Posaune geht, dann geht es nicht um den 7. Gemeindeengel und nicht um die Botschaft oder das Sendschreiben an die letzte Gemeinde, sondern wir müssen die Dinge in dem Zusammenhang lassen, in dem sie stehen und glauben, wie die Schrift gesagt hat. Ich habe wirklich nicht nur den aufrichtigen Wunsch, ich möchte es fast als ein Gebot aussprechen. Es kann sich niemand von uns mehr leisten, zu glauben, wie er will und was er will. Wenn wir zur Einheit des Glaubens kommen wollen, dann müssen wir alle einmütig glauben, wie und was die Schrift sagt und jedes Wort so lassen, wie es geschrieben steht und keine einzige Deutung gelten lassen, sondern nur das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das so im Moment begreift, aber mit einer göttlichen Berufung kommt auch eine große Verantwortung hinzu. Und deshalb nehmt es als vom Herrn in euren Herzen auf. Und in dem Moment, wo ihr Gottes Wort so glaubt, wie es geschrieben steht, wird es euch in dem Zusammenhang, in dem es geschrieben steht, auch geoffenbart. dann braucht ihr keinen Bruder mehr, der euch noch eine neue Lehre bringt, eine neue Deutung bringt. Dann habt ihr den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und sogar das Zukünftige offenbart und verkündigt. Und wir alle wollen vom Geiste Gottes in alle Wahrheit geleitet werden. Wir sehen die sieben Gemeindeengel, wir sehen die sieben Siegel, wir sehen die sieben Posaunenengel, wir sehen die sieben Zornschalenengel, die ihre letzten Gerichte ausgießen werden. Alles ist göttlich geordnet, alles hat seine Zeit und ist in der Verbindung gesagt und geschrieben worden, in die es hineingehört. Bitte lasst uns jetzt so glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Und ihr werdet sehen, wir kommen zur Einheit des Glaubens. Wir alle werden dasselbe sehen, dasselbe hören, weil derselbe Gott durch dasselbe Wort mit uns spricht und uns durch denselben Geist dieselbe Offenbarung aus Gnaden zuteil werden lässt. Darauf dürfen wir aufbauen. Nicht Fleisch und Blut hat dir dies geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Alles ist Offenbarung. Aber zuerst kommt der Glaube und dann die Offenbarung. Die meisten möchten es erstmal verstehen und dann glauben. Nein, zuerst glauben, dann geoffenbart bekommen und dann im richtigen Zusammenhang aus Gnaden zu verstehen. O dem allmächtigen Gott, der sein Volk so gnädig heimgesucht hat und uns in seinen ganzen Heilsratschluss eingeführt hat. Ihm sei die Ehre, hier an dieser Stätte und in alle Ewigkeit dargebracht. Und mögen alle Brüder weltweit erkennen, dass Gott eine Ordnung hat und dass das Wort in der göttlichen Ordnung geschrieben wurde und darin gelassen werden muss. Heilige Ehrfurcht vor Gott und Gottes Wort möge uns allen aus Gnaden geschenkt werden. Und dazu wird Gott die Offenbarung aus Gnaden auch schenken. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wir stehen noch auf und danken dem Herrn gemeinsam. Vielleicht singen wir noch so, wie ich bin, so muss es sein. Aber heute wollen wir Gott danken. Lasst uns heute gemeinsam unsere Stimmen erheben und unserem Gott von Herzen danken, der so von Angesicht zu Angesicht mit uns spricht, der sein Wort geoffenbart hat, seinen Willen kundgetan, Verborgenes enthüllt hat. Ihm wollen wir heute die Ehre geben. Denn er ist in unserer Mitte. Alle, die noch nicht gerettet sind, ruft den Namen des Herrn an und ihr werdet gerettet sein. Wer Befreiung benötigt, wer noch an Dinge gebunden ist und nicht loswerden kann, der Geist Gottes des Herrn ist hier. Die Kraft des Blutes des Lammes ist wirksam. Und das Wort wird nicht leer zurückkommen, denn Gott sendet sein Wort und macht gesund. Und was immer wir benötigen, der Herr wird es schenken. Beides wollen wir in Kürze tun. Bitten und danken, dass wir empfangen haben, worum wir gebeten haben. Lasst uns gemeinsam jetzt beten. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein geoffenbartes Wort, für deinen Heiligen Geist, für die Kraft des Blutes, für die Kraft des Wortes, für den biblischen Glauben, den du uns geschenkt hast. Du offenbarst jetzt deine Kraft, deine Macht, deine Herrlichkeit. Du schenkst Offenbarung in unserer Mitte. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Halleluja, geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns ein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, du bist in unserer Mitte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung. Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. 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 Lass uns gemeinsam singen. Du bist würdig. Du bist würdig.